Der moderne Mann steckt in der Krise, unsicher, kleinmütig, überfordert und orientierungslos. So sieht er sich besonders, was sein Privatleben betrifft. Stefan Grünewald hat nicht nur den deutschen Mann auf die Couch gelegt, der Gründer des Rheingold-Instituts in Köln hat mit seinem Team hunderte, jahrtausende Menschen aus allen Alters- und Bevölkerungsschichten befragt, um herauszufinden, was da gerade eigentlich in unserem Land los ist. Denn Deutschland geht es wirtschaftlich so gut wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Experten sprechen sogar von einem kleinen Wirtschaftswunder, Arbeitslosigkeit auf dem Tiefstand, das Gesundheitssystem eines der besten der Welt, die Lebenserwartung ist so hoch wie noch nie. Und doch gibt es eine Aufgewühltheit und eine Gereiztheit in unserem Land, die für große Unruhe sorgt. Stefan Grünewald ist im Studio. Guten Tag, Herr Grünewald.
Guten Tag, Herr Schröder.
Ja, was ist denn los? Fangen wir mal beim deutschen Mann an. Was ist los mit ihm? Fühlt er sich als, ja, ich sag mal, Weichei? Warum ist er so orientierungslos? Sie schreiben da von einem Orientierungsvakuum. Wie ist das gemeint?
Ja, wir haben vor allen Dingen in Deutschland einen fulminanten Wandel des Männerbildes erlebt. Also spätestens in den 70er Jahren nach der 68er Emanzipationsbewegung sollte der Mann nicht mehr hart wie Kruppstahl sein, sondern selbstreflektiert, weich, bedächtig und frauenverstehend. Auf einmal waren dadurch zwei diametral entgegengesetzte Regieanweisungen da, wie der Mann sein sollte. Und ich beschreibe in meinem Buch, wie diese Regieanweisungen, diese Doppelungen zu Inszenierungskrisen im Alltag führten. Also der Mann wusste gar nicht, soll ich jetzt durchsetzungsstark sein oder soll ich bedächtig und nachgiebig sein? In seiner Orientierungskrise hat er sich unbewusst die letzten Jahre, vielleicht das letzte Jahrzehnt, mehr und mehr an seiner Partnerin orientiert. Also ich beschreibe eine Gruppendiskussion, wo Männer gefragt wurden, wie soll der Mann von heute sein? Und ein Schreiner, eine Kante von einem Mann sagt, ja, als Mann soll man die beste Freundin seiner Frau sein. Das heißt, die Männer haben sich sehr stark orientiert, was erwartet eigentlich die Partnerin von mir? Sie sind dadurch in so eine Art brave Folgsamkeit geraten und ich stelle eine Männertypologie, wo es 7 unterschiedliche Typen gibt. Und was mich verblüfft hat, mit 27%, der größte Typus ist der sogenannte Schoßhund. Also der Mann, der sich sehr stark an seiner Partnerin orientiert, der lieb Kind macht, der brav Pfötchen gibt, der all das tut, was Frauchen in Anführungszeichen ihm sagt, der dann nur heimlich im Internet mal einen Pantoffel zerbeißt.
Und dann, wenn er in die Midlife-Crisis kommt, sich eine andere Frau sucht, weil er damit auch nicht zufrieden ist.
Nein, es ist eher umgekehrt. Die Frau sucht sich meist einen anderen Mann, weil diese brave Folgsamkeit, dieses Lieb-Kind-Machen hat dazu geführt, dass viele Frauen das Gefühl haben, sie haben keinen Partner mehr auf Augenhöhe. Sie haben keinen Partner, an den sie sich reiben können. Es entsteht kein Streitfunke mehr, der auch erotisierend sein kann. Und begegnet uns in den Interviews dieses Phänomen, dass die Männer beschreiben, sie tun viel, auch im Haushalt, sie kümmern sich, aber sie spüren, die Liebe ihrer Partnerin lässt nach. Die Frauen lesen dann im Extrem Shades of Grey und träumen von einem fesselnden Mann, der wieder die Bestimmungsgewalt übernimmt.
Da sind wir bei der Frau. Auch die scheint ja in gewissermaßen orientierungslos zu sein. Das spiegelt sich dann auch in ihrem Männerbild wieder. Einerseits möchte sie den Mann, mit dem sie stundenlang Beziehungsgespräche führen kann, ja, der so mit ihr ins Museum geht, der sie versteht, wie die beste Freundin sie auch versteht. Und dann möchte sie aber auch den Mann, ja, der klare Kante zeigt, der zeigt, wo es lang geht, der attraktiv ist, weil er stark ist und ihr suggeriert, ich weiß wenigstens, wohin das Leben führt.
Ja, die Frauen sind da in sich natürlich widersprüchlich, sie sind natürlich froh, wenn sie einen Mann haben, der viel übernimmt, aber interessanterweise ist, wenn wir mit Frauen sprechen, dass wir nach 1,5 Stunden tiefen Interview mitunter das Gefühl haben, aha, da sitzt uns eine alleinerziehende Mutter gegenüber, da gibt es überhaupt keinen Mann. Und dann wird aber deutlich, es gibt den Mann wohl, er tut sogar viel im Haushalt, aber das wird fast ausgeblendet, weil die Frau unter dem Diktat vieler Ansprüche steht. Sie will heute immer noch Mutter sein, die sich fürsorglich um die Familie kümmert. Sie will aber auch beruflich erfolgreich sein, Karriere machen. Sie will drittens bis ins hohe Alter eine attraktive Partnerin sein, die viel für die Body-Performance tut. Sie will viertens ihren Freundinnenkreis bespaßen und fünftens sich selbst verwirklichen. Und das, was spürbar wird, diese multiplen Ansprüche führen dazu, dass Frauen häufig am Ende des Tages das Gefühl haben, das war kein guter Tag. Sie haben ein schlechtes Gewissen, weil die Kinder nicht genug bespielt worden ist, weil im Büro was liegen geblieben ist. Auf Sex hat man schon seit Wochen keine Lust mehr. Die Freundinnen hat man auch nicht mehr einladen können. Und die Selbstverwirklichung, die ist in weite Ferne gerückt. Das heißt, Frauen erleben unter dem Druck dieser Ansprüche selten das Gefühl, einen wunderbaren, erfolgreichen Tag absolviert zu haben, sondern sie spüren häufig die Erschöpfung und das schlechte Gewissen.
Sie analysieren das in Ihrem Buch sehr aufschlussreich. Also Sie haben das jetzt schon angedeutet, die Verunsicherung des Mannes, die Frau, ja, warum die nach ihrem Platz im Leben suchen in all dieser Komplexität heute. Und dann sind da ja auch noch die Jugendlichen. Den Jugendlichen geht es auch nicht anders, oder? Die sind auch verunsichert.
Ja, die Jugendlichen erleben einerseits die paradiesischen Verhältnisse, in denen sie groß werden. Also wenn wir gerade mit Kindern und Jugendlichen sprechen, die kennen in der Regel keine Not und Entbehrung. Also Hunger, Winter und Kälte und so, das ist denen überhaupt nicht vertraut. Die sind auch materiell gut ausgestattet, haben meistens mit 11 schon ihr eigenes Smartphone. Sie leiden auch nicht unter autoritären Eltern, die sie drangsalieren, sondern die Eltern sind sehr partnerschaftlich, sehr auf die Kinder bezogen. Aber in den Gesprächen merken wir, es gibt ein anderes Damoklesschwert, was über der Jugend hängt. Viele Kinder spüren die Brüchigkeit der Verhältnisse. Jeder hat in seinem Bekanntenkreis Patchwork-Familien, alleinerziehende Mütter, desertierende Väter. Und weil das so häufig im Bekanntenkreis vorkam, ist schon in jungen Jahren eine große Angst da, blüht mir dieses Schicksal auch, bricht meine Stabilität, meine familiäre Einheit auch auseinander. Und die Kinder ernehmen unbewusst schon sehr, sehr früh eine erwachsene Position. Sie versuchen, das familiäre System zu stabilisieren. Sie haben das Gefühl, ich bin mitverantwortlich, dass Mama und Papa zusammenbleiben. Und wenn sie merken, da ist Streit, da ist Zank, dann beschwichtigen sie den Vater, dann trösten sie die Mütter. Das heißt, sie übernehmen ganz früh schon eine erwachsene Position. Sie sind sehr stark in der Familie gebunden, in der sozialen Kleindiplomatie sozusagen gefangen. Und das ist auch einer der Gründe, warum die Pubertätsrevolte fast ausfällt. Man hat gar nicht mehr die Energie, sich nach außen zu wenden.
Ja, das ist diese Aufgewühltheit oder Überforderung auch der Jugendlichen, der jungen Menschen. Das hängt damit zusammen, dass sie ihr Gefühl, die Orientierung zu verlieren, die Sicherheiten, die es früher gab, zu verlieren. Und das wird ja auch damit häufig erklärt, dass die Welt ja immer komplexer geworden ist. Patchwork-Familien, Sie haben das bereits angedeutet. Sie sagen aber, das sei nur die halbe Wahrheit, also diese Ausrede, die Welt sei komplexer geworden. Warum ist das nur die halbe Wahrheit?
Die Welt ist sicherlich komplex, aber wir haben unseren inneren Kompass, die Orientierung, verloren. Und damit unsere Fähigkeit, Komplexität zu managen. Also viele Menschen haben kein religiöses, kein politisches Leitbild, was ihnen sagt, was richtig und falsch ist und welcher Schritt angemessen für die Zukunft ist. Wenn dieses Leitbild, dieser innere Kompass fehlt, regiert häufig der situative Eigennutz. Das heißt, ne, bei der Frage, welche Partei ich wähle oder welche Aktion ich unterstütze, orientiere ich mich daran, was nützt mir im Hier und Jetzt. Aber ich kann gar nicht nachhaltig nach vorn blicken und überlegen, aha, entspricht das meinem Weltbild und könnte das eine richtige Maßnahme sein?
Aber das hat uns doch auch befreit, denn dieser Kompass, diese Leitbilder, die wir früher haben, dass wir alle ja eine feste Partei ein Leben lang gewählt haben, hat doch auch dazu geführt, dass wir uns wie in einem Korsett eingezwängt haben. Nun sind wir das Korsett los und jetzt ist wieder nicht gut.
Das ist im Grunde genommen eine Entwicklung, die die Menschen durchlaufen haben. Sie haben recht, das war zum Teil rauschhaft. Wir haben uns befreit, die Emanzipationsbewegung, von den festen Rollenmustern, von den ideologischen Leitplanken, von den religiösen Gewissheiten. Auf einmal schien alles möglich zu sein. Wir sind in eine Phase geraten in den 90er Jahren, die man als coole Gleichgültigkeit bezeichnen kann. Nichts hat alleinige Gültigkeit, alles ist relativ, alles ist möglich. Und wenn nichts mehr gültig ist, wenn alles gleichermaßen gültig ist, kann ich auch gleichgültig durchs Leben laufen und mir ein Maximum an Spaß gönnen. Diese coole Gleichgültigkeit ist aber in den letzten Jahren in eine entfesselte Beliebigkeit geraten. Wir merken den Preis dieser ungeheuren Freiheit. Wir haben keine Orientierung mehr. Wir haben das Gefühl, der Boden, der öffnet sich. Wir haben keinen festen Grund und Standpunkt mehr.
Und ein großer Katalysator dieser Entwicklung, das sind die neuen Medien. Und auch auf die neuen Medien werfen Sie in Ihrem Buch So tickt Deutschland einen ausführlichen Blick. Sie schreiben, wie kein anderes technologisches Produkt hat das Smartphone den Alltag der Menschen verändert. Es sei ein zusätzliches Körperteil geworden, schreiben Sie weiter. Was hat das denn für Folgen und Konsequenzen für unsere Gesellschaft?
Ja, das Buch heißt Wie tickt Deutschland übrigens. Aber das Smartphone spielt in dem Buch eine große Rolle, weil die Menschen wirklich in einem Zustand digitaler Verwachsung sind. Wir haben ein zusätzliches Körperteil bekommen und dieses Körperteil fungiert für viele als ein Zepter der Macht. Wir haben auf einmal das Gefühl, mit diesem Smartphone sind wir potenziell allwissend und allmächtig, fast gottgleich, weil wir besitzen einen magischen Zeigefinger. Wir können im Handstreich Transaktionen tätigen, Bilder runterladen, Partner ertindern und all das, was früher zeitaufwendig, mühselig war, soll jetzt wirklich auf Knopfdruck oder im Handstreich funktionieren.
Das klingt alles ein bisschen kulturpessimistisch. Also es sind doch auch tolle neue Errungenschaften. Wenn ich das mit meiner Familie nutze, eine WhatsApp habe, wo ich der 92-jährigen Tante auch immer noch Bilder von ihrer Enkelin schicken kann, das ist doch auch fantastisch.
Ich war ja noch gar nicht beim Pessimismus. Ich bin ja erstmal so bei dieser Rauschhaften, bei diesem Gefühl, wir sind eigentlich allmächtig und können jetzt selbst das teilen, was ja früher bedeutete in der analogen Welt, als St. Martin habe ich hinterher nur noch einen halben Mantel. In der digitalen Welt habe ich mit dem Teilen eine wundersame Vervielfältigung, eine wundersame Bits- und Bytes-Formierung. Das heißt, das Digitale verheißt uns das Paradies auf Erden. Aber, und jetzt kommt vielleicht das Pessimistische oder ich würde sagen das Realistische, die Menschen merken, der Alltag ist immer noch widersprüchlich, kleinschrittig, zäh. Im Alltag geht nichts im Fingerwisch. Da haben wir immer noch mit Partnern zu tun, die wir nicht verstehen, mit Kindern, die uns widersprechen, mit Chefs, die uns drangsalieren. Nur dieses analoge Momentum wird nicht mehr als natürlich, als gottgegeben hingenommen, sondern als ungeheure Kränkung. Das heißt, die Menschen erleben in ihrem Alltag immer wieder, sie kippen aus der digitalen Allmacht in die analoge Ohnmacht. Und das erzeugt Wut. Und die Wut, die dann manchmal auch in den Medien entladen wird, ist ein Versuch, wieder die Ohnmacht in Allmacht zu verwandeln.
In Ihrem Buch Wie tickt Deutschland? Psychologie einer aufgewühlten Gesellschaft. Ja, da schreiben Sie auch über die Wiederkehr des Totemismus. Wie meinen Sie das?
Totemismus ist eine ganz frühe Zivilisationsstufe. Das waren die früheren Stammeskulturen und jeder Stamm hatte sozusagen ein Totemtier. Das konnte der Löwe sein, das konnte der Elefant sein. Aber über dieses Totemtier hatte man das Gefühl, wir sind alle verbunden und uns einigt der Qualitätenreichtum, also die Führungskraft des Löwen, seine wilde Mähne, seine Reviermarkierung. Das heißt, der Totemismus ordnete die Welt, sagen wir, in ganz einfachen Bildern. Es gibt einen Führer, der ist sozusagen unser König der Löwen. Wir sind alle mit diesem Führer verwandt. Wir präferieren alle diese Löwenqualitäten und alle, die tigerähnlich oder bärähnlich sind, die gehören nicht zu uns, die grenzen wir ab. Das heißt, wir haben eine ganz klare Gut- und Böse-Sortierung. Wir haben das Gefühl, wir sind die einzig Richtigen. Wir wollen rund um Lebensrezepte finden, die für die Ewigkeit gelten. Das heißt, die Rückkehr des Totemismus ist mit der Gefahr verbunden, dass sich wieder ein Fundamentalismus in der Gesellschaft entwickelt, der auf einfachen Wahrheiten, auf einem klaren Führerprinzip, auf radikalen Lösungen und auf einem Ewigkeitsversprechen fußt.
Also eine Rückkehr der Gesellschaft in eine frühere Stufe der Zivilisation. Ist denn Donald Trump so etwas? Ja, der hat ja was sehr Animalisches. Er ist unvernünftig. Er hat auch etwas Tierisches in seinen Äußerungen, in seinem Kraftstrotzenden, was er immer raushaut. Hat er was von so einem Totem auch?
Ja, der Trump ist im Grunde genommen das erste Totemtier der westlichen Zivilisation. Er hat wirklich eine Stammesgemeinde um sich gebildet. Als Tier ist er der Elefant, Trumpet. Er trompetet ja bei Twitter rund um die Uhr und gibt sich quasi da auch immer so etwas grobschlächtig und durchmarschierend. Für den einen ist er der Elefant im Porzellanladen, für den anderen im Grunde genommen das große Zugtier, das die Welt aus dem Schlamm herausholt.
Und an Trump erleben wir auch sehr schön, dass sämtliche Vernunftappelle oder auch moralischen Imperative in unserer Zeit ins Leere laufen können. Denn die Leute sagen erst, ja, dann trotzdem, ich wähle ihn aber trotzdem. Da helfen auch Ratschläge von Psychologen nicht viel weiter. Das schreiben sie auch am Ende ihres Buches. Aber was können wir denn tun? Worauf dürfen wir hoffen, damit unsere Gesellschaft nicht ganz aus dem Ruder läuft?
Die Verlockung, die Welt im Handstreich zu beherrschen, nationalen Egoismen zu folgen, nur noch sich selbst im Zentrum der Welt zu sehen. Diese Verheißung ist da, gerade weil wir die Orientierung verloren haben. Ich halte dagegen im Grunde genommen die Stabilisierung zivilisatorischer Errungenschaften. Ein ganz wichtiger oder erster Punkt wäre zu akzeptieren, dass wir auch im digitalen 21. Jahrhundert noch nicht allmächtig sind, sondern behinderte Kunstwerke. Gerade weil wir unsere Macken, unsere Unvollkommenheiten haben, sind wir ergänzungsfähig. Wir brauchen den anderen als Unterstützung, als Erweiterung. Das macht uns aber auch entwicklungsfähig. Und wir können uns nicht entwickeln, wenn wir das Gefühl haben, es gibt Wahrheiten, die auf 1000 Jahre oder auf Ewigkeit funktionieren, sondern wenn wir auch in Deutschland wieder die Streitkultur wiederentdecken. Wir haben uns lange Zeit quasi alternativlos so in der Saturiertheit des Auenlands aufgehalten. Wir müssen wieder streitbar im positiven Sinne werden, dass wir eine klare Position beziehen, aber nicht so, wie die Männer das früher gemacht haben, in Durchsetzungsmanier, sondern indem wir bereit sind, diese Position auch auf Augenhöhe wieder zur Disposition zu stellen, indem wir bereit sind, uns auf Auseinandersetzungsprozesse einzulassen. Das ist mühselig, das ist kleinschrittig, das birgt aber die große Chance, dass wir am Ende eine Lösung haben, die alle mit einbezieht, die tragfähig ist.
Und da gibt es ja schöne Begriffe, die die Religion ja auch benutzt, schöne Begriffe wie den alten Begriff der Demut. Würde das nicht auch weiterhelfen, dass wir anerkennen, dass es etwas Größeres gibt als uns selbst, auch etwas Unberechenbares wie den Tod zum Beispiel, dass wir etwas demütiger werden?
Ich glaube, Demut eröffnet uns, sag mal, im Hier und Jetzt viel gelassener und zufriedener zu agieren, weil die Hybris, dass wir das Paradies bereits auf Erden haben, dass wir über die Digitalisierung hoffen, Verhältnisse vorzufinden, wo wir entbunden sind von Schicksal, von Krankheit, von Hinfälligkeit, von Unperfektion. Dieser gedankliche Popanz, ne, das Paradies quasi ins Hier und Jetzt zu verlagern, hat letztendlich den Alltag in eine Vorhülle verwandelt, weil wir ständig getrieben sind, ständig perfekt sein wollen, ständig uns optimieren müssen. Und das macht uns mehr und mehr unentspannt und unzufrieden.
Und ganz am Ende gibt es in Ihrem Buch doch einen Appell, nämlich einen Appell für das Fremde und das Andere, das stets eine produktive Ergänzung und Spannung in unser Leben bringen kann.
Wenn wir akzeptieren, dass wir behinderte Kunstwerke sind, dann sind wir nicht vollkommen. Dann brauchen wir das Andere, den Anderen, den Mitmenschen, mitunter auch den Fremden als Ergänzung. Und gerade wie in Deutschland, wir sind in der Mitte Europas, das Fremde war uns immer ein Anstoß im Grunde genommen, uns und die Welt nochmal neu zu erfinden und zu denken. Wir sind das Land der Dichter und Querdenker, nicht weil wir uns abgeschottet haben, sondern weil wir immer diese Offenheit, diese Bereitschaft zum Streit, zur Auseinandersetzung mit dem Fremden gepflegt haben.
Nun haben Sie gemeinsam mit dem Team Ihres Instituts viele, viele Menschen auf die Couch gelegt, Tiefeninterviews geführt. Wie ist das denn? Also die Kirche hat ja im Moment einen sehr schweren Stand. Spielt sie erstens überhaupt noch eine Rolle im Leben dieser Menschen? Und zweitens, ja, mit Moralappellen kommt man nicht weiter. Was würden Sie denn der Kirche raten?
Wir haben im letzten Jahr für die Kirche, für das Erzbistum Köln eine Studie gemacht, wieso Menschen noch in der Kirche bleiben, obwohl sie mitunter gar nicht regelmäßig in den Gottesdienst gehen oder in die Gemeindearbeit gehen. Ich will nur einen Aspekt dieser Studie. Viele Menschen haben uns beschrieben, wenn sie dann am Heiligabend oder in der Woche mal in den Gottesdienst gehen und sie merken dann die Orgelklänger, Weihrauch, die Wallengewänder, die Atmosphäre. Also sie geraten in einen Zustand des Gehobenseins. Für einen Moment erleben sie mal, aha, es gibt etwas jenseits des Alltags, das ist noch nicht paradiesisch, aber das gibt mir ein Gefühl von Stärke und Gemeinschaft. Und ich glaube, die Kirche ist immer dann gut beraten, wenn sie ihre Schäfchen, in Anführungszeichen, ihre Mitglieder nicht in die Knie zwängt, wenn sie sie nicht drangsaliert, sondern wenn sie über gemeinsame Events, über eine Ansprache, über ein Verstehen der alltäglichen Nöte den Menschen das Gefühl gibt, wir sind bei euch und wir heben euch quasi, zumindest für einen Moment, in eine andere Sphäre.
Und in Zeiten der Glaubenskrise, wie kann man so einen Begriff wie Gott wieder attraktiv machen?
Also wenn die Menschen nicht in die Kirche gehen, heißt es nicht, dass sie nicht mehr an Gott glauben. Das, was ich in meinem Buch beschreibe, ist die Vergötzung sozusagen der Technik. Ich glaube, in dem Maße, wo es uns gelingt, aus dem Hamsterrad auszusteigen, eine Muße zu haben, in die Natur zu gehen, werden wir auch wieder empfänglich für das Göttliche, was in der Welt ist.
Vielen Dank, Stefan Grünewald, für diese erhellenden Analysen unserer Gesellschaft. Wie tickt Deutschland? Psychologie einer aufgewühlten Gesellschaft, so heißt sein Buch. Es ist im Verlag Kiepenheuer & Witsch erschienen. Das Buch hat 310 Seiten und es kostet 20 Euro. Vielen Dank.
Ich habe zu danken.